Willkommen, Episode 3. Wie heißt unser Podcast? Muscle, Meals and Mindset. Sorry, muss ich selber kurz nochmal nachlesen auf meinem Zettel hier. Muscles, Meals and Mindset. Unsere Episode Nummer 3 mit Dr. Michaela Weber und mir, Patricia Materne. Und der Titel dieser Episode ist von Ela ein eingebrachter Episodentitel oder Episodenthema, nämlich Wie bleibst du dran? Der Schlüssel zu deinen Vorsätzen. Ela, wie kam es dazu, dass du auf dieses Thema kamst?
Ich finde das Thema super spannend. Hallo erstmal. Und warum ist das Thema so brandaktuell? Wir haben März und die Frage ist, wie viele von euch sind eigentlich noch mit ihren Vorsätzen gut beschäftigt oder gehört ihr zu den fast 90%, die Vorsätze, die sie sich im Januar gesetzt haben, jetzt schon nicht mehr einhalten?
Das ist spannend. Also kurzer Silent Moment. Ihr geht in euch. Wir werden es nicht wissen, aber ihr könnt uns auf jeden Fall antworten auf unseren sozialen Kanälen. Seid ihr noch dran? Seid ihr noch dabei? Oder habt ihr euren Drive verloren? Ela, wenn du jetzt so an dich denkst oder an deine Arbeit als Coachin auf jeden Fall denkst, was ist so der Hauptgrund oder was sind so die großen Probleme beim Dranbleiben für die meisten Menschen?
Die größten Probleme beim Dranbleiben sind vor allem, dass das Ziel, was sie sich gesetzt haben, den guten Vorsatz oder das Ziel, je nachdem, dass es nicht konkret genug ist. Das heißt, man startet in das Jahr oder in eine neue Episode und sagt, ich möchte abnehmen. Und da komme ich dann gleich und sage, das ist kein Ziel. Das reicht nicht aus. Wir hatten es in der vorigen Episode schon.
Ja.
Und egal, ob es abnehmen ist oder sich gesünder ernähren oder mehr Bewegung machen, das ist schon der erste Grund, warum ich schon zu 99,9% sagen kann, du wirst nicht dranbleiben.
Das ist manchmal echt crazy, wenn man so in Anamnesegespräche geht und man fragt natürlich, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen? Die Person sagt etwas und man weiß dann schon, okay, das ist auf jeden Fall nicht ausreichend und da wird einfach alles fehlen oder wird vieles fehlen, was es braucht, um nachhaltig dran zu bleiben. Und dann geht man auch in das Erklären, warum das noch nicht ausreicht, warum man noch tiefer in die Materie, tiefer in das Warum eindringen sollte. Und die Personen fühlen sich dann manchmal, so kenne ich das auf jeden Fall, schon ein bisschen zu sehr bedrängt oder gedrängt, weil sie nicht gewohnt sind, dass jemand ihnen gegenüber sitzt, der so knallhart nachfragt und so sehr dran ist, weil es eben auch darum geht, das Dranbleiben zu ergründen und zu erörtern und so auch nachhaltig zu sichern, möchte ich sagen.
Ja, und der Punkt ist auch, dass sie fühlen sich bedrängt, sie fühlen sich aber auch sehr ertappt und dann geht man oft in eine Abwehrhaltung. Und das Problem dabei ist, dass sie so im Stress und in ihrem Alltag gefangen sind, dass wenn man dann weiter nachfragt, sie eigentlich selber gar nicht mehr die Antwort darauf haben und dann auch dieses Dranbleiben so schwer fällt. Und das ist ja auch der Punkt, wo wir eingreifen, beziehungsweise warum Coaching so eine unfassbare Unterstützung ist. Viele denken, es wäre mehr Arbeit, da habe ich ja eine Verpflichtung. Aber wenn wir selber im Stress und in unserem Alltagshustle sind, dann vergessen wir es und dann sagen wir, ach, wir wollten ja dreimal die Woche zum Sport gehen. Heute ist ja schon Samstag, war ich schon beim Sport. Mist, diese Woche auch nicht geklappt. Naja, jetzt brauche ich auch nicht mehr gehen. Und dann geht die Schleife wieder von vorne los.
Total. Wenn wir also die Probleme mit dem Dranbleiben einmal aufzählen könnten oder würden, auf jeden Fall das, was du eben gesagt hast, Motivationsverlust aufgrund des zu geringen oder zu kleinen Zieles oder auch zu unrealistischen Zieles. Das wäre der zweite Punkt auf jeden Fall. Unrealistische Ziele, dass beispielsweise man sagt, okay, ich möchte jetzt in 2 Monaten 80 Kilo abnehmen. Das ist jetzt wirklich sehr übertrieben, aber ne, einfach etwas, was wirklich realistisch nicht erreichbar ist mit dem aktuellen Lebensstandard, den man hat und dem Alltag, den man hat, sowie aber auch aus Erfahrung beispielsweise, was man als realistisch bezeichnen kann. Fehlende Gewohnheit, also es wird in keine Routine übersetzt, das Ziel, was man hat. Beispielsweise, man möchte abnehmen, aber man fängt nicht damit an, dass man sagt, okay, ich achte jetzt darauf, jede Mahlzeit mit Proteinen zu bestücken oder auch aus Proteinen zu gestalten. Als Beispiel, wenn wir jetzt bei Routine sind, Perfektionismus, ich glaube, das kennen auch ganz viele, es begegnet mir auch oft im Coaching, dieses alles oder nichts, man nimmt sich so wirklich alles vor, ich mache jetzt 3-mal die Woche Yoga, ich gehe 3-mal zum Sport in den Kurs, ich fange nebenbei noch an zu Meal Preppen, ich werde jeden Tag 3 Mahlzeiten essen, ich werde um 21 Uhr ins Bett gehen und um 5 pünktlich aufstehen, ich drücke nie wieder den Snooze-Button und es geht so weiter Liste und man weiß schon, okay, das ist viel zu viel, das hältst du am Anfangsdrive vielleicht eine Woche durch, vielleicht 2, vielleicht 3, vielleicht 4, wenn du richtig hart dranbleibst und dich richtig durchquälst, aber dann irgendwann ist es einfach nicht realistisch, das nachhaltig zu halten. Und
ja,
dann,
und es ist einfach auch viel zu viel. Also es ist ja vor allem dieses, ich will alles auf einmal machen. Und das führt ja im Endeffekt dazu, dass wir ausbrennen. Weil das ist eben 3 Wochen, klappt es vielleicht 4 Wochen. Ja. Und dann kommen wir dazu nicht. Und dann kommt natürlich der nächste Aspekt dazu, Stress und Alltag.
Voll.
Also wie wollen wir realistisch und nachhaltig und langfristig etwas zur Gewohnheit werden zu lassen, wenn wir diesen Alltag haben? Und wir haben alle Anforderungen, Familie, Freunde, Job. Das ist einfach auch etwas, was wir berücksichtigen müssen und vor allem etwas, was uns natürlich auch dann von unseren Vorsätzen verdrängt, weil eben auch Unerwartetes passieren kann und auch immer passiert. Nichts ist wirklich planbar und das wird auch oft vernachlässigt, weil man so super motiviert am Anfang ist, aber eben dann doch wieder der Alltag zuschlägt.
Total. Und je mehr wir uns vornehmen, also gerade bei dieser Alles-oder-Nichts-Methode und wenn dann Stress und Alltag, wie du sagst, reinblinken, dann kann man auch gar nicht mehr auf Unvorhergesehenes reagieren. Weil dann eine unvorhergehende Sache kann halt so viele Punkte mit beeinflussen, die man gerade versucht umzusetzen, dass man einfach gar nicht mehr diese Lage überblicken und auch beherrschen oder managen kann. Wenn ihr jetzt uns zuhört, dann habt ihr jetzt die Chance, einmal drüber nachzudenken, okay, was waren denn meine Probleme immer beim Dranbleiben bisher? War es der Motivationsverlust? War es das unrealistische Ziel, was natürlich auch Motivationsverlust mit bedeuten kann? War es die fehlende Gewohnheit, also dass ihr keine Routine aufgebaut habt? War es der Perfektionismus, also dieses Alles oder Nichts? Oder war es auch der Stress und der Alltag, der euch irgendwann einen Strich durch die Rechnung gemacht habt, gerade wenn Zeit ein wichtiger Punkt ist oder auch unvorhergesehene Ereignisse, wie Ela gerade schon gesagt hat? Ela, wenn du jetzt bei dir selber einmal überlegst, was so dir am häufigsten im Coaching begegnet, könntest du das auf einen der Punkte runterbrechen, wo du sagst, das trifft schon die meisten oder ist es alles so ein bisschen in Waage?
Das, was am meisten zutrifft, vor allem am Anfang, ist der Perfektionismus. Ich will alles auf einmal. Es kommen ganz viele Fragen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich dies machen? Mhm. Und ich will das, das, das. Und dann sage ich, stopp. Was hast du alles auf deiner Liste jetzt gerade stehen und wie willst du das wirklich realistisch in deinen Alltag integrieren?
Ja.
Und dann ist es eben der zweite Aspekt, das Warum. Warum will ich das? Zum Beispiel kommt dann jemand zu mir und sagt, er möchte ein Sixpack und ich sage, warum? Und dann frage ich nochmal, warum? Und dann frage ich nochmal, warum? Weil diese intrinsische Motivation, wirklich zu wissen, wirklich, wirklich zu wissen, warum ich etwas machen will, das macht den Unterschied.
Entschuldigung, ja, absolut. Das ist das Wichtigste im Coaching. Deswegen auch diese ausführliche Anamnese, die es gibt, damit man entsprechend das Ganze ergründen und ja, das Warum hinterfragen kann, damit es wirklich bulletproof ist, ne? Damit man wirklich ganz genau seine Antwort kennt. Denn in dem Moment, wo es schwer wird, was auch immer da einhergeht, ob es jetzt ein unvorhergesehenes Ereignis ist, ob es Zeitmangel ist oder ob es fehlende Motivation ist, weil jetzt einfach gerade Stressalltag einfach richtig hart reinkicken. Dann kann man sich auf das Warum besinnen und weiß, okay, ich mache das, weil, nicht nur, weil ich ein geiles Sixpack haben möchte, weil ja, okay, dann setze ich das jetzt kurz aus, dann arbeite ich später an meinem Sixpack weiter und schon ist das Ziel weg und schon ist die vielleicht schon angefangene Routine weg und man macht jetzt wieder das, wie man es vorher gemacht hat, was eben nicht zum Ziel geführt hat. Aber wenn man sein Warum gekräftigt hat und wenn man das ganz genau kennt, dann weiß man auf jeden Fall, okay, ich mache das, weil, ich mache das für mich, okay, es geht weiter, ich bleibe dran, ich mache diese eine Sache, etc., ja.
Genau, und das wäre vielleicht auch schon der konkrete Schritt in Richtung Lösungsstrategie, dann zu sagen, okay, ich habe mein Ziel geschärft, ich habe mein Warum geschärft und dann zu gucken, wie kann ich das in praktikable, vom Ziel in praktikable Handlungen runterbrechen, um zu sagen, ich will mich gesünder ernähren. Wie konkret sieht das aus, zum Beispiel, dass ich das wirklich in mikro erreichbare Aufgaben runterbreche und sage, dafür muss ich XY pro Tag essen oder ich gestalte meine Mahlzeiten so, dass ich bei jeder Mahlzeit bewusst an meine Proteinquelle beispielsweise denke.
Also für euch hier der Reminder von Ela nochmal, setzt euch mit eurem Warum auseinander und versucht, dieses zu ergründen und in kleine Aufgaben aufzuteilen. Da kann man, glaube ich, auch den nächsten Punkt nochmal gleich mit nennen, die Routine. Also die Routine haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, mittlerweile in allen 3 Episoden, 1, 2 und 3, ist wirklich das Wichtigste, was ihr habt. Denn wenn alles nichts läuft, das, was ihr gewöhnt seid, darauf könnt ihr euch immer verlassen. Das wird immer mit umgesetzt werden. Und da ist die Routine eben der wichtigste Punkt. Und da gibt es verschiedene Methoden, die können wir bestimmt mal abwechselnd hier erörtern oder erzählen unseren Hörenden ist richtig. Sorry, gerade hier an meinem Husten immer noch im Gedanken. Gott, klassische Autistin hier gerade. Habit Stacking. Klassiker in der Routinebildung, wenn wir eine bestehende Gewohnheit, die wir haben, mit einer neuen kombinieren. Als Beispiel, viele von euch, ich glaube, es ist der Klassiker, werden morgens erstmal einen Kaffee trinken. Schön zum Runterkommen, schön zum Entspannen, in den Tag starten. Und dieses Kaffee trinken könnt ihr beispielsweise mit 5 Minuten Dehnen verbinden. Erst den Kaffee, dann 5 Minuten Dehnen. Oder auch erst den Kaffee, dann 5 Minuten meditieren. Oder erst den Kaffee und dann eine kleine proteinreiche Mahlzeit oder ein kleiner Snack. Also etwas, was ihr bereits etabliert habt in eurer Routine, verbindet ihr mit einer neuen. So kann das Habit Stacking euch helfen, neue Routinen aufzubauen.
Genau. Und es könnte zum Beispiel noch sein, dass man morgens sagt, man trinkt seinen Kaffee oder Tee und dabei sich grob den Tag vorstrukturiert. Das ist auch extrem wertvoll, vor allem wenn es um das Thema Stressmanagement geht, dass ich sage, okay, ich sage auch gerne, so wie ich meinen Tag starte, so wird der Tag. Starte ich meinen Tag hektisch, unorganisiert und einfach nur so, ich stolper quasi in den Tag. Ich verspreche dir, der Tag wird so ausgehen. Wenn du ihn aber bewusst startest und das eben dann auch dir zu eigen machst und das zur Gewohnheit werden lässt, dann wird der Tag auch viel besser und dann kann die Gewohnheit sich auch besser etablieren, weil wir müssen auch verstehen, dass Gewohnheiten Zeit brauchen, sich zu etablieren und wir dranbleiben müssen. Man sagt auch aus der Verhaltensforschung, vor allem im Gesundheitskontext, wir brauchen im Schnitt 66 Tage, bis wir eine neue Gewohnheit etabliert haben. Eine Gewohnheit. Das heißt, es ist je nach Komplexität, wie schwer es uns auch fällt, was wir verändern wollen, kann es zwischen 18 und 254 Tage, also im Gesundheitskontext, da gibt es Studien zu, dauern. Und deswegen müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir dann das verknüpfen, aber vor allem auch dann wirklich einfach auch mal, ich sage gern, stumpf dranbleiben und dann mindestens 14 Tage das einfach auch jeden Tag machen und zu Reminder vielleicht hinlegen, damit uns das wirklich so leicht wie möglich fällt, daran zu denken, dass wir uns diese Schlüsselmomente wie eben der Kaffee am Morgen sagt mir, ich muss das und das danach machen. Ja. Und dann heißt es auch erstmal, ich muss es machen, weil wir müssen mit Willenskraft erstmal das umsetzen, damit es wirklich etabliert werden kann.
Und damit es irgendwann ganz aus dem FF passiert, weil ihr eben seit gefühlt Jahren nichts anderes außer genau dieser Sache macht. Das ist einmal das Habit Stacking. Also für euch Habit Stacking eine Methode, um Routinen zu etablieren. Temptation Bundling ist eine weitere Methode. Das heißt, es ist so ein bisschen klassisches deutsche Mentalität, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Das heißt, wenn ihr gerne Podcast hört beispielsweise, und ich glaube, viele von euch, die jetzt zuhören, hören wahrscheinlich zumindest diesen Podcast gerne, dann könnt ihr diesen schon mal mit beispielsweise dem Spazierengehen verbinden. Gerade wenn ihr sagt, okay, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte aktiver im Alltag sein, dann ist das eine Möglichkeit, das Angenehme, also das Podcast hören, mit dem Nützlichen wie dem Spazierengehen zu verbinden. Zu sagen, okay, nur wenn ich spazieren gehe, dann höre ich diesen Podcast. Also Temptation Bundling, eine weitere Methode. Vielleicht hast du auch noch weitere Beispiele, gerade aus dem Coaching, wo du sagst, okay, das ist etwas, was ich auch oft mit den Klientinnen mache. In meinem Coaching.
Absolut. Also etwas, was auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert und sehr niederschwellig auch zu integrieren ist, ist, was ich selber immer gerne auch von mir und auch an andere weitergebe, weil das Thema Trinken ist auch immer sowas, was vor allem Frauen auch zu
mir tun. Ich habe das Gefühl, die deutsche Trinkmentalität ist ziemlich hoch.
Aber das zum Beispiel das Glas Wasser am Morgen, dass ich sage, bevor ich mir meinen heißgeliebten Kaffee gönne und ich bin ja wirklich ein totaler Kaffeeliebhaberin, davor muss ich ein großes Glas Wasser trinken, sonst darf ich ihn nicht trinken. Und das ist eben per Excellence quasi das Beispiel, was Temptation Bundling bedeutet. Also wirklich dieses, ich will unbedingt meinen Kaffee, na gut, dann trinke ich das Glas Wasser. Und das ist eben das, wo du dich selber austricksen kannst. Weil ein bisschen geht es auch um Austricksen, wenn wir was Neues etablieren wollen.
Absolut.
Und dann eben der andere Schritt, dann aber auch zu gucken, auch mal nach einer Woche oder nach diesen 14 Tagen, was ich immer gerne auch mitgucke, ist dann zu schauen, wie hat es geklappt mit der Gewohnheit? Ist es etwas, was ich mir langfristig vorstellen kann? Oder sage ich, das passt eigentlich nicht zu mir oder ich möchte noch was anderes machen? Oder ist vielleicht auch, statt nur einmal am Tag bewusst zu integrieren, weil wir ja klein anfangen wollen, wo kann ich es noch integrieren? Und dann immer zu reflektieren und dabei unterstütze ich dann auch immer im Coaching und dass wir wirklich auch gemeinsam gucken, was hat gut geklappt? Wie können wir es vielleicht steigern? Wie können wir es mehr noch integrieren? Oder was sind auch die möglichen Stolpersteine? Warum hat es vielleicht auch nicht geklappt? Und dann daraus zu lernen und daran zu wachsen.
Ich glaube, da ist ganz wichtig der Hinweis, den du gerade auch nochmal genannt hast mit dem Coaching, weil man es hier, glaube ich, nochmal oder weil ihr es hier vielleicht auch gerade nochmal nachfühlen könnt. All das, was wir euch jetzt als Tipps mitgeben, sowohl die Probleme wie natürlich auch die entsprechenden Lösungsansätze, bedarfen vor allem eins, nämlich, dass ihr selber dranbleibt, selber euch reflektiert und selber Pläne schmiedet, dass, wie ihr Dinge umsetzen wollt. Ein Coaching bedeutet vor allem, dass ihr jemanden habt oder eine Person habt, in dem Falle beispielsweise Ela, die euch an die Hand nimmt, zwar nicht in die richtige Richtung zieht und sagt, so pass auf, jetzt machen wir das und das und das, aber die euch genau diese Fragen stellt, die genau diese Pläne mit euch schmiedet, die genau diese Tipps euch gibt, wie, woran ihr beispielsweise niedrigschwellig anfangen könnt. Das heißt, das Coaching erleichtert euch vor allem eins, nämlich, dass ihr nicht allzu viel Gedankenschmalz aufwenden müsst und vor allem nicht ganz so viel Stress empfindet bei der Umsetzung von Sachen oder auch bei der Planung von Sachen, weil ihr jemanden oder in dem Fall Ela an eurer Seite hättet und haben werdet, wenn ihr euch für ein Coaching beispielsweise entschließt, die euch zur Seite steht und hilft. Das macht es deutlich einfacher. Das ist wirklich der Keypoint, wenn es darum geht, erfolgreich etwas ja, umzusetzen, dran zu bleiben, abzunehmen, was auch immer entsprechend euer Ziel ist, zuzunehmen, Muskeln aufzubauen etc. pp. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist unerlässlich, egal ob wir jetzt über Abnehmen, Training, was auch immer sprechen, ist die regelmäßige Reflexion. Also regelmäßige Reflexion ist etwas, das bei mir im Coaching wahnsinnig wichtig ist. Es gibt wöchentlich einen Text, wollte ich schon sagen, ja, einen Text, eine Aufforderung zur Reflexion mit gezielten Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, die man für sich klären kann. Man kann sie mir auch als Coachin schreiben, weil natürlich ein Austausch entsteht, weil ich natürlich Feedback geben kann, weil ich nochmal gezielter nachfragen kann, wenn es sehr oberflächlich beispielsweise ist, wenn es noch gar nicht so tief ergründet ist, der Frage, die vielleicht in der Reflexion thematisiert wird. Das ist das Wichtigste. Also ich glaube, du wirst auch sagen können oder werden, dass du Reflexionen integriert hast in dein Coaching, oder? Also es würde mich schwer wundern, wenn nicht.
Tatsächlich sind die Reflexionen wöchentlich auch ein bisschen generischer, dass man die ganze Woche allgemeiner reflektiert. Aber tatsächlich haben alle meine Kunden und Kundinnen tägliche Reflexionen. Das heißt, es geht vor allem darum, dass sie täglich gucken, was war gut, was war schlecht, je nachdem, was deren Ziele sind, was deren Verhaltensweisen sind, woran wir arbeiten wollen, ob Ernährung und oder Stress, Bewegung, wird jeden Tag für sie reflektiert. Und je mehr Input sie mir geben, desto besser kann ich unterstützen. Und ja, gerade durch diese Reflexion und den Austausch, wie du es auch gesagt hast, wenn man sich direkt an dich wendet zum Beispiel, dadurch kann man vor allem dann auch quasi wie so eine Art Katalysator haben, denn man guckt von außen draus und sagt, wie realistisch war das, was du dir da vorgenommen hast, warum hat es nicht geklappt und was lernen wir daraus, was können wir machen? Weil da sind wir bei dem nächsten Punkt, nämlich wie gehen wir mit Rückschlägen um? Ja. Weil ganz ehrlich, ich glaube, du kennst es, ich kenne es, wenn wir uns Ziele vornehmen, egal was, ja, es kommen immer Rückschläge rein, weil das Leben kommt dazwischen und das dürfen wir uns einfach auch nicht irgendwie schön malen und sagen, nein, nein, ich bleib da dran und das wird schon alles klappen. Ganz ehrlich, wir alle wissen, dass sowas kommt und das ist der wichtigste Punkt zum ersten Normalisieren. Rückschläge gehören zu einem Fortschritt und da sage ich bewusst zu einem Fortschritt dazu, denn ich freue mich tatsächlich immer, das klingt immer ein bisschen paradox, aber wenn ich zum Beispiel einen Kunden, Kundinnen habe, die sich überessen, die dann auch in dieses emotionale Essen kommen und sagen, ach, ich habe gesündigt und es war wieder viel zu viel, da sage ich, ich bin froh drum. Weil jetzt können wir uns das anschauen und daraus lernen, warum ist es dazu gekommen, was nehmen wir daraus mit, wie kann man es noch besser machen in der Zukunft. Das heißt, es ist wirklich auch ein Zeichen, dass wir uns verändern, dass sich was tut und dass wir bewusster darauf schauen.
Total. Wichtiger Punkt, den du sagst. Alles, woraus ich lernen kann, ist wirklich sehr viel wert, weil ich sicherstellen kann, dass so etwas, A, warum so etwas passiert und B, dass es nicht wieder passiert, weil ich Lösungsansätze finden kann, die eben entsprechend so etwas verhindern beziehungsweise andere Wege mir geben, damit das nicht wieder passiert. Das Wichtigste überhaupt. Deswegen wirklich für all diejenigen, die jetzt gerade strugglen, die jetzt zu März gerade sagen, oh mein Gott, ich bin schon wieder nicht dran geblieben, es hat nicht geklappt, ich habe jetzt doch die 3 M&M-Packungs an einem Tag, keine Ahnung, in 3 Tagen weggemampft, weil ich so Frust hatte und wer kann es euch verübeln, dann ist das ein Learning. Ja, okay, warum ist es dazu gekommen? Was hat dich veranlasst? Warum hast du es dann einfach gemacht? Das sind die Learnings, die du machen kannst. Hattest du Heißhunger? Hast du kein Frühstück gegessen? War irgendwas, was dich emotional getriggert hat, weil die Welt gerade zugrunde geht? Das ist wichtig, weil dann kannst du beim nächsten Mal sagen, okay, ich kann sicherstellen, dass ich frühstücke mit Protein. Ich kann sicherstellen, dass ich mir etwas Kleines gönne nach dem Essen, damit ich mir einen kleinen Trade gebe, worüber ich dankbar und glücklich bin, aber eben entsprechend nicht irgendwann nach der ganzen Packung crave. Das heißt, wichtig, 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 normalisiert Rückschläge. Rückschläge sind Teil des Prozesses. Und da auch ein wichtiger Punkt wieder, was wir schon vorher gesprochen haben und was wir auch jetzt beide schon eben gesagt haben, Reflexion und dann entsprechend das daraus Lernen. Was war der Auslöser? Wie kann ich beim nächsten Mal anders bzw. besser reagieren und das als Wachstumspotenzial sehen? Und dann der wichtigste Satz eigentlich, der Neustart. Jeder Tag ist eine neue Chance. Ich weiß, das klingt so total eh so abgedroschen und wir können es alle nicht mehr hören, aber es ist die Wahrheit. Jeder Moment, jede Sekunde, jede Minute ist eine neue Chance, es anders zu machen. Und das, wenn ihr das verinnerlicht habt und wenn ihr das auch akzeptiert habt, dann macht es euch das viel leichter, mit Rückschlägen umzugehen und schon wieder ganz anders in die nächste Sekunde, nächste Minute, in den nächsten Moment zu starten.
Und genau darum geht es. Also so sehr es nach Kalenderspruch klingt, jeder Tag ist eine neue Chance, genau so ist es. Also wir müssen, es ist auch so ein bisschen das Konzept der radikalen Akzeptanz zu sagen, das ist passiert, Punkt. Ja. Es geht um Reflexion, aber nicht um Selbstkritik zu sagen, ich fühle mich so schlecht und ich habe das jetzt gemacht, sondern ja, es ist passiert. Dieses Verhalten hatte eine Funktion und diese Funktion beziehungsweise diesen Auslöser wollen wir genauer anschauen. Das heißt, wir akzeptieren radikal, dass das passiert ist, nutzen es, um dann daraus zu wachsen und dann zu sagen, neuer Tag, neuer Start. Ich kann jeden Tag Einfluss darauf nehmen, ob ich mich für meine Gesundheit oder für Krankheit entscheide.
So wahr, wirklich wahr. Und dann kommen wir schon zu einem der wichtigsten Lösungsansätze, gerade wenn ihr jetzt schon mehrfach, mehrere Jahre, mehrere Momente, Tage, wie auch immer versucht habt, ein Ziel anzugehen, Accountability und Belohnung. Ich würde erstmal auf Accountability zurückgehen. Da ist vor allem das Team, die Partnerin, der Partner oder aber auch die Coachin, der Coach ein essentieller Punkt, denn Verbindlichkeit entsteht vor allem dann, wenn ich mit anderen zusammenarbeite. Das kann auf einer professionellen Ebene wie mit Ela im Coaching-Verhältnis geschehen. Das kann natürlich auch in einer Freundes- oder Familien- oder aber auch Gleichgesinnten-Gruppe passieren, wenn ihr euch gemeinsam zusammenschließt. Manche kennen es vielleicht auch aus diesen, ich will die Firma nicht sagen, aber die sich auch mit Abnehmen beschäftigt und dann entsprechende Gruppen hat, wo man eventuell so Dinge zählt, um dann zu gucken, was man pro Tag essen darf. Das ist natürlich auch nichts Nachhaltiges. Aber da wird ja auch in Gruppen gearbeitet. Das heißt, man schafft ja den Moment, dass man sagt, okay, wir motivieren uns gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig dran zu bleiben, wir können gegenseitig unsere Tipps teilen, wir können unsere Sorgen und Ängste teilen, ohne dass wir dafür verurteilt werden, ohne dass wir Angst haben, dass jemand uns dafür beurteilt. Das heißt, die Accountability durch gleichgesinnte Personen oder aber entsprechend natürlich auch einem Coach, einer Coachin, die euch an die Hand nehmen und begleiten. Nicht in die richtige Richtung zerren, aber euch immer mal wieder Feedback geben und die richtigen Fragen stellen und offen und ehrlich in den Austausch gehen.
Ja, und ich denke, das ist auch ein ganz zentraler Faktor, weil ich habe zum Beispiel auch öfters die Frage, warum zum Beispiel mein Coaching 6 Monate mindestens geht, wo ich sage, genau darum geht es. Wenn wir solche Ansätze sehen mit in 12 Wochen mache ich dich zu XY oder in 4 Wochen haben wir diese Transformation, dann sind das diese Quick-Fix-Lösungen und ich verspreche dir, du wirst in ein Loch fallen und es gibt einen Rückschlag und dann bist du demotiviert und hast am Ende vielleicht, sind wir plakativ beim Gewichtsproblem wieder, du hast wieder mehr Gewicht drauf als vorher. Und ich begleite zum Beispiel meine Kunden und Kundinnen bewusst durch Höhen und Tiefen und deswegen auch mindestens 6 Monate, weil das aus der Verhaltensforschung kommt. Und es ist so, dass wir dadurch nachhaltig wirklich auch intrinsisch motiviert dranbleiben und verstehen. Es geht ja vor allem darum zu verstehen, warum ich etwas mache und wie ich es langfristig umsetze. Und genau das ist es, was vor allem auch was das Thema Ernährung angeht, Bewegung angeht, das, was zählt, dass ich wirklich verstehe, warum und wie lasse ich das langfristig in mein Leben einziehen.
Total. Ich hatte gerade einen Gedanken, dem hing ich gerade noch kurz nach und habe es dann verdattelt. Ach genau, ich wollte kurz erzählen, ich habe vor Dezember, also Anfang Dezember, Ende November letzten Jahres, ja den Entschluss gefasst abzunehmen, weil ich mich nicht mehr wohlfühle und weil es auch nicht mehr in einem gesunden Rahmen ist. Achtung, für vor allem meine Wehwehchen mit Knorpelschaden etc. Je weniger Gewicht ich da erstmal auf dem Knie habe in einem gesunden Verhältnis, desto besser. Und ich wiege relativ viel, so viel habe ich noch nie in meinem Leben gewogen. Und habe mich aber auch für einen nachhaltigen Weg entschlossen, natürlich, weil ich dann schon rational auch mir gegenüber bewusst bin, wie so etwas funktionieren kann und habe jetzt wir haben ehrlich gesagt, zur Aufnahme haben wir jetzt gerade Februar, deswegen kurz realistisch, Dezember, Januar, Februar, 3 Monate, habe ich 1,5 Kilo abgenommen. Achtung, 1,5 Kilo nicht nur im Verhältnis von, ich wiege den einen Tag Summe X und dann einfach nächsten Tag 1,5 Kilo weniger, sondern im Durchschnitt. Ich wiege mich jeden Morgen, einmal nach dem ersten Toilettengang, je nachdem wie der ausfällt, aber immer nach dem ersten Toilettengang, schreibe mir das auf, habe immer nichts an, also quasi dasselbe an wie jeden Tag, nämlich nichts in dem Moment, damit es einfach auch vergleichbar und valide ist. Und das tracke ich und dann schaue ich mir zum Ende einer Woche an, wie das Durchschnittsgewicht ist, um dieses Durchschnittsgewicht mit den anderen Durchschnittsgewichten der ganzen anderen Wochen zu vergleichen. Denn nur dann habe ich einen relevanten Wert, den ich wirklich vom Gewichtsverlust her nehmen kann. Denn gerade als Frau, Periode etc., wissen wir alle, Hormone, Wasser, das zieht schon mal ordentlich. Da kann man ruhig mal ein Kilo mehr wiegen pro Tag und das ist überhaupt nicht aussagekräftig, weswegen ich Wochendurchschnitt nehme, um diesen im Vergleich zu setzen und dann nachhaltig zu gucken, was habe ich abgenommen. So.
Und extrem, deswegen, extrem wichtig. Also auch nochmal, ich meine, das ist immer so ein schmaler Grat, je nachdem, wie man der Umgang mit der Waage und alles. Aber wenn ich dann irgendwie auch Personen höre, die sich einmal die Woche random wiegen, vor allem Frauen, und dann das als Wert nehmen für hat geklappt oder nicht und sagt, naja, hättest du dich vielleicht einen Tag vorher oder danach gewogen, hättest du vielleicht 2 Kilo mehr oder weniger gewogen.
Total.
Und diese Schwankungen gibt es, die sind real. Also 2 bis 3 Kilo Schwankungen sind real.
Voll. Und deswegen ganz wichtig, wie du sagst, wer weiß, dass sie oder er eher eine Abhängigkeit von der Waage und der Zahl entwickelt und eher eine Manie, ein ungesundes Verhältnis. Da gibt es auch andere Methoden, das realistisch und auch nachhaltig zu tracken und zu vergleichen. Das muss also nicht die Waage sein. Es gibt da ganz viele Measurements, die man nehmen kann. Für mich ist die Waage okay, weil ich da keine emotionale Bindung zur Zahl mehr habe. Früher ging mir das auch so, oh mein Gott, wenn ich jemals über 60 Kilo wiege, dann bin ich fett und hässlich. Und Überraschung, es ist nichts passiert, als da die 61 irgendwann mal stand. Ja, also das habe ich überwunden für mich, aber es gibt Menschen, für die ist das immer noch ein Problem. Das ist okay, dass es ein Problem ist, weil dann gibt es andere Lösungen, daran zu gehen. Also fühlt euch bitte nicht verpflichtet, auch auf die Waage zu steigen. Das ist eben aktuell mein Messungstool, muss es aber gar nicht für euch sein.
Genau, und wenn wir bei den Lösungsansätzen sind, also wir haben ja darüber gesprochen, es geht um Motivation, Ziele konkret und wirklich nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, Routinen statt Willenskraft, also wirklich Routinen zu etablieren, ein Schritt nach dem anderen. Wir müssen wirklich auch Rückschläge mit berücksichtigen. Dann das Thema Accountability, das heißt Freunde, Bekannte, Coaching. Auf jeden Fall ein Feedback-System etablieren, dass wir es nicht mit uns selber ausmachen, weil das wird nicht funktionieren. Ja. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und was ganz wichtig ist, das ist so der letzte Punkt und deswegen die Frage auch an dich, wie belohnst du dich denn für deine kleinen Meilensteine?
Ja, sehr gut. Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Also ich mache es tatsächlich so, dass ich mir an einem Tag in der Woche, wie beispielsweise meist samstags, weil es mein freier Tag ist, weil ich dann auch mehr Zeit mit Lazar habe und wir dann schon mal vielleicht etwas gucken, was uns gemeinsam interessiert, sei es jetzt irgendwas sportlich, politisch oder aber auch Unterhaltendes, sondern wirklich einfach, was wir gemeinsam gucken wollen, dann belohne ich mich dann beispielsweise mit einer Süßigkeit, die ich gerne essen möchte. Ich mache das nicht regelmäßig nach Mahlzeiten, weil ganz einfach, ich vergesse es tatsächlich, da bin ich ehrlich, weil es für mich keine Routine ist, mich nach jeder Mahlzeit mit einem Keks beispielsweise zu belohnen. Und deswegen mache ich es so, dass ich sage, okay, ich esse etwas Süßes, so wie so eine kleine Süßigkeitenschale, die ich mir fülle mit Sachen, aber auch nur bis zum gewissen Level und sage, okay, das gönne ich mir jetzt beispielsweise, wenn wir gemeinsam auf dem Sofa sitzen. Und das ist dann meine kleine Belohnung für die Woche. Wie gesagt, samstags bei mir eben nicht, weil irgendwie Wochenende, Cheat Day, bla bla bla, Nonsens, sondern einfach, weil für mich eben mein freier Tag und mein Tag, wo ich mir einfach Dinge gönne, die für mir gut tun, wie langer Spaziergang, solche Sachen einfach und dann eben auch die kleine Schale. Wie ist es bei dir? Was hast du? Ich kenne deinen Keks auf jeden Fall. Was gönnst du dir? Wie belohnst du dich?
Ich finde es tatsächlich super wichtig, Belohnung zum einen ein bisschen zu entkoppeln von Ernährung, weil viele dann nämlich Belohnung gleichsetzen mit, ich gönne mir was und dann ist es wie eben dieses über die Stränge schlagen, beziehungsweise das, so wie wir aufgewachsen sind, Belohnung nur durch Ernährung zu sehen oder durch süßes, salziges, fettiges, halt diese Kohlenhydrat-Fett-Kombination, die es in natürlichen Lebensmitteln ehrlicherweise nicht gibt. Was könnte man trotzdem, was kann man stattdessen tun? Sich zum Beispiel belohnen, dass man mal einen halben Tag nicht arbeitet. Das ist so in der Selbstständigkeit, das ist so meine Belohnung ist, dass ich einen ganzen Tag mal frei mache. Oder dass ich sage, oder man kann sich auch belohnen und sagen, ich mache mal einen Wellness-Tag. Ich gönne mir wirklich mal in Ruhe Zeit im Bad mit einem tollen Peeling, eine schöne irgendwie, nehme mir ein bisschen mehr Zeit, heiße Dusche. Zum Beispiel eine schöne heiße Dusche am Abend.
Da hast du so recht,
ist was sehr, sehr Angenehmes. Oder ich lese einfach mal eine Stunde in einem Buch, um das, was einem wirklich gut tut. Oder ich treffe mich mit jemandem und sage, ich nehme mir mal bewusst Zeit, mal Kaffee trinken zu gehen. Also das, was einem gut tut und wo man merkt, das sind Energiegeber. Und das ist etwas, damit möchte ich mir einfach was Gutes tun und sagen, hey, ich habe das erreicht. Und dafür möchte ich mich jetzt einfach belohnen. Oder ich habe eine Woche sehr fleißig gearbeitet. Ich darf mir jetzt den ganzen Sonntag einfach mal, und das gilt auch für Angestellte, ich kenne viele, die sich dann schon irgendwie in Gedanken mit dem Job wieder auseinandersetzen, zu sagen, ich habe eine Woche lang gut auf mich geachtet, ich habe meinen Stress gut im Griff gehabt, meinen Schlaf. Und am Samstag oder Sonntag gönne ich mir jetzt wirklich mal einen Tag, wo ich einfach nur mache, worauf ich Lust habe. Das machen so wenig Menschen heutzutage noch. Das ist unfassbar wichtig.
Da muss ich ergänzen, es gibt etwas, mit dem belohne ich mich täglich, ist aber fast schon, oder ist eher Routine für mich, deswegen habe ich es jetzt nicht in die Belohnungskategorie gezählt, aber ist eigentlich eine Belohnung, weil es etwas ist, was nur mir gut tut. Ich höre jeden Tag ein 3-Fragezeichen-Hörbuch und dann lege ich mich hin und entspanne dabei. Das ist quasi meine Daily-Belohnung als Ausgleich zu dem Hustle und zu den vielen Lärm etc., dass ich einmal ein 3-Fragezeichen-Hörbuch pro Tag höre und mich dabei entspanne. Das ist quasi meine Daily-Belohnung, die ich mir gebe. Ja, das stimmt. Jetzt habt ihr schon relativ viel aufgenommen bis zu dem Punkt. Wir haben über Probleme gesprochen, also welche Probleme entstehen können, welche ihr vielleicht auch kennt oder aber euch reflektieren könnt, um zu überlegen, welches Problem trifft bei mir zu. Wir haben über Lösungsansätze verschiedenster Natur gesprochen, welche ihr umsetzen könnt. Und wir haben für euch zum Abschluss noch ein kleines Quiz mitgebracht, bei welchem ihr schon einmal wieder etwas habt, was ihr mitnehmen könnt, zusätzlich der 3 schnellen Tipps, die ihr beim letzten Mal hattet. Heute ein kleines Quiz, nämlich welche Gewohnheit passt zu dir? Also welche Gewohnheit passt zu dir? Ich würde einfach mal Frage 1 vorlesen. Du machst Frage 2? Okay, check.
Ja.
Dann fangen wir mal mit Frage 1 ein. Denkt dran, ihr müsst euch gleich einmal aufschreiben, welche Antwort zutrifft. Das sind 3 Antworten, A, B oder C. Das heißt, ihr braucht einen Stift und einen Zettel. Notiert euch einfach A, B oder C. Oder wenn ihr es schafft, es sind nur 3 Fragen, dann merkt ihr euch einfach, welche Antwort das war. Aber ich bin eher Typ Aufschreiben, also Stift und Zettel meine Variante. Frage 1. Wann fühlst du dich am produktivsten? A, morgens? B, mittags oder C, abends? Nochmal zur Wiederholung. Wann fühlst du dich am produktivsten? A, morgens, B, mittags oder C, abends? Schreib es dir kurz auf. A, B oder C, morgens, mittags, abends. Und dann macht Ela weiter mit Frage 2.
Genau, wir gehen zu Frage 2. Was motiviert dich mehr? Es ist A, der Gedanke an langfristige Ergebnisse. B, sofortige Belohnung für deinen Einsatz. Oder C, Spaß und Abwechslung. Jetzt geh nochmal in dich. Am besten nochmal drüber nachdenken, was motiviert dich mehr? Der Gedanke an langfristige Ergebnisse. A, langfristige Ergebnisse. B, ich möchte eine sofortige Belohnung. Oder C, Spaß und Abwechslung.
Ihr habt jetzt schon zweimal 2 Fragen gehört. Letzte Frage. Ebenso A, B oder C Modus. Wie gehst du mit Stress um? A, Struktur und Planung helfen mir, ruhig zu bleiben. B, ich brauche Ablenkung und kleine Erfolge. C, ich lasse Dinge oft laufen und entscheide spontan. Wie gehst du mit Stress um? A, Struktur und Planung helfen mir, ruhig zu bleiben. B, ich brauche Ablenkung und kleine Erfolge. Oder C, ich lasse Dinge oft laufen und entscheide spontan. Jetzt habt ihr 3 Fragen beantwortet. Und habt A, B, C aufgeschrieben. Ihr solltet jetzt einen Buchstaben haben, der dort am häufigsten vorkommt. Also entweder A, B oder C. Und genau da gehen wir jetzt an die Auswertung. Ela, liest du gerne noch einmal ruhig die Auswertung vor. Da gib sie ihnen mit, damit sie wissen, was ihnen hilft.
Genau, die Auswertung. Schau nochmal auf deinen Zettel, welcher Buchstabe ist am häufigsten da. Bei 3 ist es auf jeden Fall einer. Beziehungsweise, es könnte natürlich auch alles sein. Hui.
Wilder Mix. Die Person würde ich gerne kennenlernen, die A, B oder C jeweils bei den verschiedenen Fragen hat.
Also wenn ja, genau.
Du A, B oder C genau einmal hast, melde dich bei uns. Das wird spannend.
Ja, auf jeden Fall. Das möchte ich gerne weiter analysieren. Also, du bist Typ A, ein Routinemensch. Du solltest dir feste Zeiten für deine Gewohnheiten planen und dich auch daran halten. Du hast am meisten B ausgewählt, dann bist du ein richtiger Erfolgsmensch. Du musst dich regelmäßig belohnen und deine Fortschritte visualisieren. Oder du bist Typ C, du bist so ein richtig flexibler Typ. Wähle Gewohnheiten, die dir Spaß machen und die leicht anzupassen und variierbar sind.
Das also ein kleines Quiz für euch zu mitnehmen. Wie gesagt, es ist ein kleines Mini-Quiz, das ist hier nichts Psychobasiertes, sondern es ist vor allem ein kleiner Insights, in welche Gewohnheiten zu dir passen, damit du jetzt nochmal die Folge zurückspulen kannst, um zu gucken, okay, Lösungsansätze, welche Lösungsansätze könnte ich wählen, je nachdem, ob ich eher Typ A Routine, Typ B Belohnung Erfolg Typ bin oder auch C flexibler Typ bin. Das ist erstmal unsere Episode für heute, oder? Dranbleiben, das Hauptthema.
Genau. Genau, wichtiges Thema, dranbleiben. Und zwar dranbleiben und was ich am liebsten sage, dranbleiben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir wollen hier nicht eine Husch-Husch-Lösung, sondern etwas, was langfristig, nachhaltig auf unser Gesundheitskonto einzahlt. Denn es geht nicht um Perfektion, sondern dass du beständig, kontinuierlich weitermachst mit kleinen Schritten, die dich deinem Ziel näher bringen.
Also das an dieser Stelle. Danke euch fürs Zuhören. Danke euch für den Support der ersten, nun ja, zwei Folgen schon. Auch die dritte Episode lebt davon, dass ihr diese teilt, sei es auf Spotify oder Apple Podcasts, auf euren sozialen Medien, euch oder eher euren Freunden, Freundinnen, euren Verwandten, Bekannten davon erzählt, uns somit supportet, uns 5 Sterne gebt und natürlich allen davon erzählt, die es wissen wollen und die es nicht wissen wollen, dass es unseren Podcast gibt. Und genau, wir uns in dieser Episode dem Dranbleiben widmen mit Problemen, Insights, Lösungsansätzen und einem kleinen Quiz, damit ihr lernen könnt, welche Routine zu euch passt.
Perfekt.
In diesem Sinne danke dir, Ela, für Episode Nummer 3.
Danke dir. Und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.